Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Into Science, dem Podcast des Fraunhofer INT. Mein Name ist Gina und ich begleite euch als Host durch diesen Podcast. In jeder Folge habe ich eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler aus unserem Institut hier zu Gast und wir sprechen über die verschiedenen Forschungsthemen von Technologievorausschau bis Strahlungsforschung, mit denen wir uns hier am Fraunhofer INT so beschäftigen. Wir gucken uns vor allem konkrete Forschungsprojekte an und natürlich auch, was da so für Ergebnisse dabei rauskommen. Ich selbst bin übrigens keine Wissenschaftlerin, sondern arbeite in der Kommunikationsabteilung und kann so hoffentlich die ganzen Fragen stellen, die wir normalos uns zu den wissenschaftlichen Themen so stellen. Ja, heute bei mir zu Gast ist Dr. Jochen Kuhnhen, Wissenschaftler aus unserem Geschäftsfeld Nukleare Effekte in Elektronik und Optik. Hallo Jochen.
Hallo.
Ja, schön, dass du heute da bist. Für den Einstieg die klassische Frage, mit was beschäftigst du dich denn bei uns am Fraunhofer INT so? Was sind so deine Themen?
Wir beschäftigen uns mit der Wirkung von Strahlung auf Elektronik und Optik. Unter Strahlung verstehen wir in dem Fall die Strahlung, die aus Kernprozessen kommt oder aus Atomkernen, das heißt Teilchenstrahlung oder Gammastrahlung. Und wir schauen uns an, wie diese Strahlung auf diese Objekte wirkt, welche Effekte daraus entstehen und was das für Konsequenzen hat, wenn ich diese Bauteile zum Beispiel in so einer Strahlungsumgebung einsetzen möchte. Und diese Strahlungsumgebungen haben vielfältige Ursachen oder Gründe. Es gibt die Kernenergie oder Kerntechnik zum Beispiel, Beschleunigeranlagen in der Physik, in medizinischen Anlagen tritt solche Strahlung auf und es gibt Umgebungen, die eben natürlichen Ursprungs sind.
Okay. Danke für die kurze Einleitung. Hier möchte ich jetzt schon mal ein Stichwort in den Raum werfen und das ist das Thema Raumfahrt. Darum soll es nämlich heute gehen und wie das mit eurer Arbeit eben zusammenhängt. Ich glaube, viele von uns haben in den letzten Jahren schon mal den Begriff New Space gehört, egal ob im Zusammenhang mit SpaceX und Elon Musk, mit Weltraumtourismus oder der Besiedelung des Mars. Da gab es ja ganz viele verschiedene Themen, wo das so im Fokus stand. Und im Grunde genommen steht der Begriff New Space dafür, dass ja auch immer mehr private Unternehmen sich in den Weltraum begeben und den für sich erschließen. Also nicht mehr nur die klassischen Raumfahrtagenturen wie zum Beispiel die NASA, also staatliche Akteure. Und das ist so diese Kommerzialisierung des Weltraums. Ich glaube, daran sehen wir schon, das ist ein super spannendes Thema. Also Raumfahrt ist in aller Munde. Das ist ein sehr aktuelles Thema, was sich sehr, sehr rasant weiterentwickelt und was auch sehr, sehr doll an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren. Und mit dir möchte ich eben heute drüber sprechen, was haben denn diese Bestrahlungstests, die ihr macht, was haben die mit Raumfahrt eigentlich zu tun? Wie unterstützen die Raumfahrtmissionen und auch wie hängt das eben mit dieser ganzen New Space Entwicklung zusammen? Kommen wir auch schon zu meiner ersten Einstiegsfrage. Ihr macht Bestrahlungstests bei uns am Institut und du hast mir schon erzählt, 80% eurer Kunden kommen aus dem Raumfahrtbereich. Wie hängt das zusammen, Bestrahlungen und Raumfahrt?
Ich habe ja erwähnt, dass eine wesentliche Umgebung, in der solche Strahlungseffekte auftreten können, natürlichen Ursprungs sind. Und ein natürlicher Ursprung für die Strahlung ist eben die Sonne. Und die Sonne und andere Teile des Weltraums sind geladen von oder gefüllt von diesen Teilchen, die ich beschrieben habe. Und diese Teilchen, die im Weltraum unterwegs sind, die kommen von der Sonne oder aus der Galaxis, treffen alles, was außerhalb der Erde bzw. deren Atmosphäre und dem Magnetfeld der Erde ist. Das heißt, wenn ich einen Satelliten in den Weltraum schieße, habe ich sofort eine Umgebung, die anders ist als hier auf dem Erdboden, nämlich mit einer stark erhöhten Strahlung. Und deshalb ist die Wirkung von solcher Strahlung auf Elektronik und Optik, insbesondere im Weltraum, von ganz entscheidender Bedeutung.
Und ihr testet dann solche Teile sozusagen. Also ihr guckt, was passiert, wenn so ein Teil in den Weltraum geschickt werden würde, wie verhält sich das unter dieser Strahlung? Und das könnt ihr bei uns hier am Institut simulieren sozusagen.
Ganz genau. Wir können die Bedingungen, die im Weltraum herrschen werden, nachstellen. Und zwar in einer Art, dass wir das Ganze sogar stark beschleunigen. Das heißt, wir können eine Mission, die vielleicht in Wirklichkeit 10 Jahre dauert, innerhalb von wenigen Tagen simulieren. Das heißt, die gleiche Wirkung mit Strahlung auf die Bauteile erzeugen, wie wir das im Weltraum dann später sehen würden.
Wahrscheinlich sieht da jeder Test natürlich auch anders aus, aber kannst du mir so ein bisschen beispielhaft erklären, wie so ein Bestrahlungstest, wie das vielleicht auch abläuft?
Also das kommt ein bisschen davon ab, was der Kunde mitbringt an Vorkenntnissen und an Vorgaben, aber grundsätzlich betrachten wir alle Schritte, die in der in der Betrachtung wichtig sind. Also das fängt damit an, dass ich mir anschaue, welche Mission habe ich, welche Parameter, welche Orbits spielen eine Rolle, und ich schaue mir dann an, mit Hilfe von Modellen, die existieren, welche Strahlungsmenge wird denn mein Objekt, was ich dort fliegen lasse, bekommen. Und von dieser Menge der Strahlung, die ich dann betrachte, hängt ab, welche Testmethoden ich dann zum Beispiel auf der Erde einsetze, um diese Wirkung möglichst ähnlich wiederum nachzustellen. Und wir kümmern uns also um die Betrachtung dieser Missionsparameter und dann die daraus existierende Umgebung. Wir unterhalten uns mit dem Kunden dann, welche dieser Bedingungen stellen wir wie und in welcher Art nach, um möglichst genau alle Risiken, die später im Einsatz im Orbit dann auftreten können, schon vorab hier auf der Erde feststellen zu können. Das heißt, ich möchte wissen, welches Bauteil kann ich nehmen und welches kann ich nicht nehmen, weil wenn das Ding erstmal geschossen ist, habe ich natürlich große Schwierigkeiten bzw. keine Chance, noch irgendwelche Anpassungen zu machen. Und wir nehmen die Kunden im Prinzip dort an die Hand. Wir stellen unsere Erfahrungen zur Verfügung. Wir definieren auch den Testaufbau. Wir können auch die gesamten Programmierung der Messgeräte übernehmen. Wir führen dann den Test auch selber durch, entweder an unseren eigenen Anlagen oder an externen Anlagen, die in ganz Europa verteilt sind, weil für bestimmte Tests gibt es eben nur ganz bestimmte Einrichtungen, die man nutzen kann, um diese Tests durchzuführen. Und wir begleiten dann auf dem ganzen Schritt vom Anfang der Definition der Parameter bis hin zum Ergebnis und der Interpretation im Prinzip den Kunden über den gesamten Weg, den er dafür braucht.
Was für Teile testet ihr denn da so konkret?
Das geht von ganz einfachen Bauteilen, also zum Beispiel einer Diode. Das ist ein Bauteil, was wie so eine Art elektrisches Ventil funktioniert, bis hin zu hochkomplexen Bauteilen. Also wir haben auch schon komplette KI-Chips untersucht und die Bandbreite dazwischen ist sehr hoch. Und der Unterschied in dieser Komplexität der Bauteile ist eben auch ein großer Faktor, wie aufwendig am Ende so ein Test ist. Aber im Bereich der Optik zum Beispiel sind es auch vielleicht einfach nur kleine Glasblättchen, die untersucht werden, die in einem optischen Instrument im Weltraum dann eingesetzt werden und davor untersucht werden, damit man weiß, dass die Beobachtung, die der Satellit mit diesem optischen Instrument macht, über die gesamte Missionsdauer unverfälscht und unverändert relevante und korrekte Daten liefern kann.
Und das heißt, wenn man solche Tests nicht macht, dann kann das schlichtweg einfach sein, man schießt da seinen Satelliten hoch. Für viel, viel Geld muss man dazu natürlich auch sagen. Das ist ja nichts, was man so einfach mal kurz machen kann. Da ist ja viel, viel Geld, viel Aufwand einfach auch, viel Vorbereitung mit verbunden. Und wenn man sich da vorher keine Gedanken drüber macht und das testet, kann das sein, man schießt den Satelliten da hoch und es gibt einen Fehler in der Elektronik und auf einmal funktioniert was nicht, oder du hast jetzt gesagt, so Optiken, dann ist auf einmal die Linse trüb oder dann gibt es kein klares Bild.
Genau, das sind die Sachen, die man vermeiden will. Also historisch ist es so gewesen, dass man schon wusste aus Ballonexperimenten, dass je höher man fliegt, desto mehr Strahlung scheint aus dem Weltraum auf die Erde zu treffen. Und mit dem ersten Satelliten, den die Amerikaner in den Weltraum geschossen haben, Explorer 1, hatte man schon ein Messgerät an Bord. Das hat allerdings nicht so funktioniert, wie man es gewünscht hätte, weil es kaum erhöhte Werte angezeigt hat. Aber mit dem nächsten Satelliten, Explorer 3, hatte man eine sehr umfangreiche Ausrüstung mitgeführt als Nutzlast, die dieses Strahlungsfeld zum ersten Mal vermessen hat. Und man hat dabei festgestellt, dass die Werte, die man dort antrifft, enorm hoch sind, also viel höher, als man das erwartet hat. Um das mal als Vergleich zu machen, wenn ich mich auf der Erdoberfläche befinde, in einem milden Klima, was Strahlung angeht, also sowas wie in Deutschland zum Beispiel, und wenn ich das vergleiche mit dem, was ein Satellit in einem geostationären Orbit mitbekommt, dann ist die Strahlungsintensität an dessen Ort im Inneren des Satelliten 50.000 Mal höher. Wow. Im Vergleich zu dem, was wir auf der Erde haben. Und das ist im inneren Satelliten, wo schon einiges an Material drumherum ist, was die Strahlung dämpfen und abschirmen kann. Wenn ich auf der Außenseite des Satelliten bin, ist das millionenfach höher. Okay. Das heißt, das ist eine Umgebung, die völlig fremd ist zu dem, wie wir uns auf der Erde normalerweise bewegen und vor allen Dingen ganz fremd ist für Elektronik, die wir auf der Erde einsetzen. Mhm. In dem Moment, wo ich die Elektronik nehme, die ich auf der Erde benutze und dann in den Weltraum schieße, habe ich völlig andere Bedingungen, die dazu führen können, dass diese Elektronik sehr schnell ausfallen kann. Mhm. Und es gibt auch Beispiele in der Vergangenheit, wo sowas passiert ist. Es gab 2016 zum Beispiel eine Mission der JAXA, der japanischen Weltraumagentur. Der Satellit hieß Hitomi. Und dieser Satellit hat nur wenige Tage im Orbit überlebt. Es war ein Röntgensatellit. Es ist nicht so eindeutig, dass man sagt, dort ist ein Teilchen reingeschlagen und hat ihn sofort zerstört, sondern es gab einen Ausfall, der sich letzten Endes nur damit erklären ließ, dass es eben zu einem solchen Strahlungsereignis, einem kurzfristigen Fehler in dem System ergeben hat, die aus der Strahlung resultierte. Und deshalb ist dieser Satellit nie richtig in Betrieb gewesen. Und es war ein Verlust natürlich von enorm viel Einsatz an Zeit und Geld.
Ja, und dann mit solchen Tests kann man das zumindest versuchen zu vermeiden.
Wir sind der Überzeugung, dass wenn man das richtig macht, man kann das Risiko extrem reduzieren. Mhm. Das Gute ist dadurch, dass das schon in einer der ersten Satelliten, 56 glaube ich, war das, festgestellt wurde. 58 glaube ich. Ah, egal.
Wir nageln dich nicht drauf fest.
Gut. War man sich dessen bewusst und man wusste, dass man dort etwas unternehmen muss und sich vorbereiten muss. Und in all den Jahren hat man sehr viel Erfahrung gewonnen, in welcher Art man diese Tests durchführt, um eine gewisse Sicherheit zu erzielen, dass man das auch überlebt, wenn man im Orbit ist. Mhm. Die Unbekannte, die man hat, ist die Dynamik dieser Umgebung. Mhm. Also die Sonne hat ja einen Aktivitätszyklus. Das merkt man an der Anzahl der Sonnenflecken zum Beispiel, aber eben auch in der Menge der Strahlung, die ausgesendet wird. Und es gibt immer wieder sowas wie Rülpser, wenn man will, wo die Sonne extreme Mengen an dieser Strahlung aussendet. Okay. Und man kann einen Satelliten nur so bauen, dass er bestimmte Level erfüllt. Mhm. Und wenn die Strahlungsintensität höher würde als diese Level, ist es auch jetzt noch möglich, trotz der Tests, die man vorher gemacht hat, dass es noch zu Funktionsproblemen kommen kann. Es ist am Ende immer eine Frage, wie viel Aufwand und wie viel Risiko kann ich investieren.
Aber man kann das Risiko eben enorm verringern
dadurch. Ja, genau.
Ich würde gerne nochmal so ein bisschen zurück zum Anfang. Ich habe ja ein bisschen was erzählt über das Phänomen New Space, also die Kommerzialisierung der Raumfahrt, dass immer mehr private Personen, Start-ups, private Unternehmen sich immer mehr auch in die Raumfahrt begeben, in den Weltraum begeben und den für sich erschließen. Kannst du mir aus deiner Sicht so ein bisschen was über dieses Phänomen, über diesen Trend erzählen, wie du das so einschätzt aus deiner Perspektive?
Für uns ist das eine ganz eklatante Wirkung tatsächlich, weil wir merken, wie unsere Kundschaft sich verändert hat im Sinne der Risikobereitschaft beispielsweise. Mhm. Also wenn man auf New Space guckt, hat man ja ein paar Charakteristika, die eine andere Herangehensweise auch in der Qualifizierung der Satelliten bedeutet. Also der grundsätzliche Wechsel, wenn man so will, ist, dass bei vielen dieser New Space Aktivitäten der Satellit eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Das heißt, das eigentliche Produkt ist nur der Dienst, den der Satellit bereitstellt. Also die Bildinformationen, die der Satellit liefert oder die Funkinformationen, die der Satellit bereitstellt. Und all diese Sachen sind als solches wichtiger für die Firma, die das betreibt, als der Satellit selbst. Also wenn ich einen Forschungssatelliten habe, dann steht der Forschungssatellit selbst im Zentrum des Interesses des Betreibers. Und es wird dort sehr viel Geld investiert, weil man auch nur einen davon baut. Und den dann zum Beispiel zum Jupiter schickt und man natürlich vermeiden will, dass dort ein paar Milliarden Euro auf einmal nicht mehr gescheit funktionieren. Bei den New Space Akteuren ist es generell so, dass man dort mehr schaut, mit welcher Technologie kann ich diesen Service anbieten, und wenn die Technologie sich nicht als zuverlässig oder als ausreichend herausstellt, dann wird die unter Umständen schneller ersetzt, als das in den traditionellen Bereichen von Weltraumtechnologie der Fall war bisher. Und man hat also dort ganz andere Dynamiken in der Entwicklung von solchen Systemen und auch im Risikobewusstsein oder in der Risikobereitschaft. Also es gibt ja diese berühmte Konstellation, die von SpaceX in den Weltraum gebracht wurde, Starlink, oder immer noch gebracht wird, wo eben viele tausend Satelliten fliegen. Und dort ist die Bereitschaft, auch etwas auszuprobieren, durchaus höher. Das bedeutet, man nimmt dort auch Bauteile, die vielleicht noch nicht das gleiche Niveau erreicht haben an durchgetestet sein, wie traditionelle Weltraumunternehmen das machen würden. Weil man einfach sagt, ich spare damit auf der einen Seite Geld und vor allen Dingen Zeit. Ich komme schneller in den Orbit, ich kann schneller den Service dem Kunden bieten und bin bereit, vielleicht auch nach kürzerer Zeit schon ein neues System wiederum als Ersatz in den Weltraum zu schicken, das dazu führt, dass ich diese Dienstleistung weiter anbieten kann, und der Satellit selber ist dann gar nicht so entscheidend.
Mhm. Das heißt, das wird alles auch, die Zyklen werden kürzer, es wird alles viel schnelllebiger.
Ja. Ja, also das ist eine Beobachtung, die wir auch merken an den Kunden, mit denen wir aus dem Bereich zu tun haben. Mhm. Dort ist die Geduld weitaus weniger ausgeprägt, aber auch das Kostenbewusstsein sehr viel höher, was uns natürlich immer vor eine Herausforderung stellt, weil man eine gewisse Qualität nur anbieten kann für einen gewissen Preis. Mhm. Und die Anforderungen, die sich da für uns stellen, wenn wir für solche Bereiche diese Tests anbieten wollen, ist, dass wir aufpassen müssen, dass die Kunden auch verstehen, warum wir diesen Test machen sollten, damit sie auch eine Einschätzung bekommen, was ist notwendig, was ist sinnvoll, was ist vielleicht optional. Mhm. Und auch an dieser Stelle unterstützen wir die Firmen gut, glaube ich, und hoffentlich erfolgreich, um diesen Spagat zwischen einerseits hoher Entwicklungsdynamik, niedrigen Budgets oder übersichtlichen Budgets und aber trotzdem einer hohen Zuverlässigkeit hinzubekommen. Und das funktioniert für einige Bereiche inzwischen erstaunlich gut.
Ja, finde ich jetzt ein ganz interessantes Spannungsfeld. Also ich verstehe natürlich total, was du jetzt dargelegt hast mit, wir möchten schneller Sachen oben im Weltraum haben und das schnell weiterentwickeln. Aber jetzt so aus meiner Logik würde ich auch direkt denken, naja, aber es bringt euch ja nichts, da was hochzuschießen und dann ist es direkt kaputt, weil ihr euch nicht die Zeit genommen habt oder vielleicht auch das Geld investiert habt, diese Tests ausreichend zu machen.
Also das kommt ein bisschen drauf an, in welchem Status sich die Firma, die das unternimmt, befindet. Mhm. Ich habe schon Gespräche gehört oder Menschen gehört, die gesagt haben, für ein Startup kann es unter Umständen wichtiger sein, zunächst mal einen Launch zu haben, damit man sagt, man ist schon so weit, dass man etwas in den Weltraum schießt, um dann weitere Kapitalgeber zu überzeugen, dass man dort auf einem guten Weg ist.
Okay.
Und der eigentliche Erfolg der Mission und insbesondere des ersten Versuches ist dort ganz anders bewertet als in traditionellen Weltraummissionen. Also als Beispiel kann man jetzt vielleicht die Ariane 6 nehmen. Mhm. Die Ariane 6 ist gerade das erste Mal geflogen. Und ich glaube nicht, dass die ESA bereit gewesen wäre, dort einen Fehlschlag hinzunehmen, wie das jetzt zum Beispiel mit dem Starship SpaceX sich gönnt. Also die entwickeln praktisch mit einem Trial and Error. Und in anderen Bereichen ist dort eher ein defensiverer und vorsorgender Ansatz gewählt.
Also da ändert sich so eine ganze Branche ganz grundlegend.
Sehr, sehr intensiv und vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie man diese Missionen, mit welchen Ansprüchen und Anforderungen an die Technologien, die man einsetzt, gestaltet. Weil in der Vergangenheit war es meistens so, dass man auf sehr bewährte Technologien gesetzt hat. Also viele der Systeme, die heutzutage in Satelliten eingesetzt werden, in sehr teuren Satelliten, zum Beispiel für Forschungsaufgaben, dort ist die eingesetzte Technologie zum Teil sehr alt und sehr, sehr bewährt. Man hat entsprechende Erfahrungen mit Eigenschaften im Verhalten, im Weltraum zum Beispiel. Und für viele neuere Anwendungen, wo eben das Produkt, die Dienstleistung im Vordergrund steht, ist es viel interessanter, möglichst aktuelle Technologien einzusetzen auf dem Satelliten. Also auch Technologien, Halbleitertechnologien, die eigentlich niemals dafür gestaltet wurden oder designt wurden, um jetzt im Weltraum eingesetzt zu werden. Und solche hochkomplexen Systeme wie Bildverarbeitungschips oder sehr hoch integrierte Prozessoren im Weltraum erfolgreich einzusetzen, ist eine große Herausforderung, weil die Strahlung immer einen Einfluss haben wird auf das Produkt. Und die Tests an diesen Produkten sind extrem anspruchsvoll.
Kannst du noch mal so ein bisschen was zu sagen, wie sich das jetzt konkret auf eure Arbeit, also diese ganze New Space-Bewegung, sage ich jetzt mal, was verändert das bei eurer konkreten Arbeit?
Ja, es ist interessant zu sehen, dass man beispielsweise viel stärker die finale Applikation im Satelliten im Blick hat, als man das in der Vergangenheit hat. Wenn ich relativ viel Geld investiere, um so einen Test durchzuführen, dann werde ich das Bauteil, was ich dabei untersuche, möglichst umfangreich untersuchen, um alle möglichen Anwendungsszenarien dieses Bauteils abdecken zu können. Wenn ich allerdings zum Beispiel 1000 Satelliten bauen will und dieses Bauteil an einer Stelle in diesen 1000 Satelliten unter einem ganz engen Parameterset betreiben will, dann reicht es völlig aus, wenn ich nur dieses Parameterset betrachte und ich kann dann in dem Strahlungstest auch nur diese Bedingungen untersuchen und mir anschauen und bin damit sehr viel schneller am Ziel und habe eine Aussage, ob das Produkt geeignet ist oder nicht. Und eine weitere Wirkung, die wir sehen, ist, dass sehr viele Bauteile, die eigentlich nicht für Weltraumanwendungen gedacht waren, genommen werden und untersucht werden, hinsichtlich ihrer Eignung doch im Weltraum genutzt zu werden. Also man nimmt dort beispielsweise Bauteile aus dem Automobilbereich, weil die schon sehr hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit haben unter irdischen Bedingungen, also was Temperatur und Ausfallraten und so weiter angeht. Und man schaut sich dann beispielsweise an, 5 verschiedene Produkte, die eigentlich in Automobilen eingesetzt werden, die aber den gleichen Zweck haben von verschiedenen Herstellern. Wie verhalten die sich unter Weltraumbedingungen? Und ich kann dann, wenn ich Glück habe, eines dieser Bauteile nehmen und im Satelliten erfolgreich einsetzen. Es gibt sehr viele Beispiele, wo das wunderbar funktioniert. Mhm. Es gibt mehr Beispiele, wo es leider gar nicht funktioniert und dann wird es dann auch schnell wieder teuer.
Ja, wir kommen tatsächlich schon zur letzten Frage, wo wir natürlich immer so ein bisschen in die Zukunft gucken. Was würdest du denn sagen im Bereich Bestrahlungstest? Was sind da jetzt so die größten Herausforderungen und Veränderungen, die euch in der Zukunft jetzt noch erwarten? Also du hast schon gesagt, es verändert sich gerade schon ganz viel. Was siehst du noch in der Zukunft? Was kommt da noch so?
Also es gibt zwei Aspekte. Das eine ist das Wirkliche, wie wir unsere Arbeit gestalten, also welche Tests wir machen und vielleicht das Drumherum, wenn ich das so nennen will. Also zum Zweiten, ich glaube, es ist wichtig und das sehen wir auch als unsere Aufgabe, dass wir auch in dieser Community der New Space Unternehmen immer wieder darauf hinweisen und dafür werben, dass dieses Problem der Strahlungswirkung im Weltraum einfach niemals zu vernachlässigen ist. Es gibt dort durchaus gewisse Naivitäten oder sagen wir mal sehr optimistische Herangehensweisen, wenn man nett ist, wo wir davon ausgehen, dass das keine gut investierte Zeit und kein gut investiertes Geld ist, wenn man diese Effekte einfach vernachlässigt. Und wir sind dabei, über verschiedene Formate eben auf diese Firmen zuzugehen, mit Workshops, die wir anbieten und einfach so, wie wenn man so will, Grundlagenkursen, dort ein Bewusstsein zu schaffen, damit man eben die einfachsten Fehler nicht macht. Das ist sozusagen der zweite Teil. Der erste Teil, wenn man jetzt auf die konkreten Tests guckt, ist eine Entwicklung, die wir klar sehen, ist, dass die Bauteile immer komplexer werden, die wir testen. Das heißt, wenn ich einen Mikroprozessor oder einen Mikrocontroller untersuche, ist das vom Aufwand her sehr viel mehr, als wenn ich nur einfache diskrete Bauteile untersuche. Testmöglichkeiten, die man da hat, sind sehr begrenzt. Das heißt, man muss dort immer die bestgeeignete Methode finden, um in einem vernünftigen Budget ausreichend gute Ergebnisse zu erzielen. Wir am INT haben das Glück, dass wir in der letzten Zeit stark investieren konnten in neue Testmöglichkeiten und Vorbereitungsmöglichkeiten. Das heißt, wir können auch große Chips öffnen, um an das eigentliche Gehirn, wenn man so will, heranzukommen und haben verschiedene Methoden, um dann von außen diese Tests durchzuführen, was es sehr viel effizienter macht, um solche Bauteile überhaupt auf ihre Eignung hin zu untersuchen. Das ist ein großer Fortschritt und eine tolle Entwicklung, die wir da auch begleiten dürfen. Das macht richtig Spaß, weil man sehr viel Neues dabei lernt und mit vielen neuen Dingen in Kontakt kommt.
Schön. Ja, ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Jochen, dass du da gewesen bist und für den Einblick in deinen Alltag bei uns am Fraunhofer INT. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder auch Anmerkungen, dann schreibt uns wie immer gerne einen Kommentar oder meldet euch über unsere Social-Media-Kanäle. Die sind natürlich wieder in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns wie immer auch über eine Bewertung oder über ein Follow. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet gerne nächstes Mal wieder ein bei Into Science. Bis dann.
Danke, Gina. Danke, alle.